Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Ja, für diesen Sonntag, ich habe eine relativ taffe Woche hinter mir. So vor dem Hintergrund habe ich natürlich so meine Vorbereitung für diese Predigt so ans Wochenende geschoben. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich brauche am Freitag besonders deine Nähe, deine Inspiration, deine Güte, deine Gnade. Dann der Samstag selber hatte auch seine Herausforderung. Und dann bin ich glaube es war Dienstag oder Mittwochnacht, bin ich aufgewacht und habe geträumt, was ich heute predigen soll. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie eine Tafel vom Himmel gereicht wurde und dann habe ich mir die kurz angeschaut und dann habe ich nochmal zurückgefragt, ist dieser Buchstabe richtig gemeißelt? Nee, das ist natürlich etwas, wo der Heilige Geist mich erinnert hat, aber wenn ich etwas weiß für diesen Tag, für diesen Morgen, ist, dass ich diese Botschaft mit euch teilen soll. Und ich nehme euch dazu mit zu einer ganz alten Geschichte. Diese Geschichte ist über 3000 Jahre alt. Vor dem Hintergrund weiß ich natürlich, dass du sie nicht zum ersten Mal hören wirst und schon gar nicht, wenn du jemand bist, der aufmerksam in der Bibel liest. Aber diese Geschichte beschreibt tausende Jahre zurück das Handeln eines ewigen Gottes. Und weil Gott ewig ist und sich nicht verändert, ist diese Geschichte für uns heute genauso aktuell wie damals. So, lass uns das behalten, im Kopf behalten. Gott ändert sich nicht. Sein Zugang zu uns bleibt in dieser Weise immer der gleiche. Und mein Gebet für diesen Morgen, als ich heute Morgen mich nochmal zurückzog, war, dass ich gesagt habe, Heiliger Geist, lass doch so jeden seinen Punkt finden, wo du ihn ansprichst. Vielleicht hat der eine dieses und davon bist du gar nicht berührt, aber du hast einen anderen Punkt, wo du spürst, da spricht der Herr mich an. Die Geschichte, von der ich spreche und die ich hier mit euch teilen möchte, handelt vom König David, von Jonathan und von den Nachkommen. Und wir können vielleicht dazu noch einmal aufstehen, das ist 2. Samuel 4, Vers 4. Dann gestalten wir diese Predigt ein bisschen interaktiver und wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir in Respekt vor dem Reden aus Gottes Wort uns immer wieder auch erheben. Und so wollen wir das erwarten, dass Gott zu uns spricht. Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich 5 Jahre alt. Als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jesreel kam und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen und während sie eilends floh, fiel er hin und war fortan lahm. Er hieß Mephibosheth. Sagt mal alle Mephi. Okay, das wird der Name sein, mit dem ich gleich weiterarbeiten werde, weil Mephibosheth, dieser Doppelname, das führt ja zu nichts. Ne? Und wenn der mal heiratet und der hat ja auch einen Doppelnamen, dann gibt es nachher eine 4 Doppelnamen. Deswegen, wir nennen ihn Mephi, okay? Also wende dich nochmal deinem Nachbarn zu, sag ihm, dass es gut ist, dass er einen anderen Namen hat und dann setzt ihr euch wieder hin, okay? Hier in dieser Textstelle ist so eine Information ein bisschen versteckt drin. Die heißt nämlich, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jesreel kam. Hintergrund dieser Textstelle ist, dass Jonathan und Saul verstorben waren. Sie waren gefallen in einem Krieg. Das findet jetzt hier jetzt nicht so Eingang, aber wenn man ein bisschen den Kontext dieser Textstelle aufnimmt, dann wird sichtbar, die Kunde, die von Saul und Jonathan kommt, Saul und Jonathan sind gefallen, sie sind verstorben, sie sind tot. Aber ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel Information jetzt, die wir hier mitbekommen. Wir erfahren von einem Menschen mit einem interessanten Namen, den haben wir zu diesem Zeitpunkt aufgenommen. Wir erfahren von einem tragischen Unglück, dass er nämlich aufgehoben wurde und hinfiel. Und wir erfahren von einer bleibenden Behinderung, er war fortan lahm. So diese drei Kerninformationen sind uns auf jeden Fall neben der Information, die ich eben schon einstreute, mitgegeben. Und vielleicht helfen an dieser Stelle doch noch ein paar zusätzliche Hintergrundinformationen. Mephi war der Sohn von Jonathan. Jonathan war der Sohn von Saul und Saul war der erste König von Israel. Mit anderen Worten, er war ein Thronfolger, er war ein Thronerbe. Und jetzt fielen Jonathan und Saul im Kampf und so wäre er eigentlich der Nächste gewesen, der diesen Thron hätte besteigen sollen. Aber die Geschichtskenner unter uns wissen, es war nicht Mephi, sondern es war David, der den verwaisten Thron bestieg. Und in jenen Tagen war es so üblich, und spart das bitte für eure Kinder aus, wenn ihr ihnen diese Geschichte nacherzählt, dass ein Königreich dadurch gefestigt wurde, dass die Familie des Vorherigen, das hatte man so von den umliegenden Königen gelernt, die Familie ausrottete, die den amtierenden Thronbesitzer innehatte. Und nun war hier zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, die Situation mit Königen war noch sehr jung in Israel, dass David nicht die Absicht hatte, dieser Tradition in irgendeiner Weise zu folgen. Nur der Punkt war, das wusste die Familie von Saul nicht. war der erste Thronwechsel, den Israel erlebte. Und so haben sie gedacht, das wird so ablaufen wie in allen umliegenden Ländern auch. Jetzt geht es darum, uns so schnell wie möglich auszurotten. Und so erklärt sich auch die Eile, die auf einmal hier ins Spiel kommt. Auf einmal versucht man zu fliehen. Auf einmal ist man sehr besorgt um den kleinen Mephi, diesen Fünfjährigen, der nach dem Tod seines Vaters und Großvaters jetzt der potenzielle Nachfolger gewesen wäre. Und wenn David darauf abgezielt hätte, seinen Thron zu festigen, dadurch, dass er die Vorgängerfamilie ausrottete, dann wäre dieser Junge einer der Ersten auf der Liste gewesen. Und das ist der Grund, warum sich die Familie von Saul hier so schnell aus dem Staub machen will. Allgemeine Hektik, übermäßige Eile, ihr müsst euch das so vorstellen, da waren jetzt noch nicht die gepackten Sachen. Und in Eile passiert jetzt das Unglück. Mephi rutscht den Kindermädchen aus dem Arm, fällt auf den Boden und das so heftig, dass von jetzt an seine Füße verkrüppelt waren. Und damals gab es noch nicht so intensive Reha-Einrichtungen, es gab auch noch keine Kugelgelenke, die man austauschen konnte. All dieses Zeug, was im Grab bleibt, wenn du mal stirbst, ja, und bei der Auferstehung nicht mit hochgehen wird, ich spreche von künstlichen Hüftgelenken, all das gab es noch nicht, sondern er würde jetzt Zeit seines Lebens verkrüppelt sein, als ein Körperbehinderter. Und Freunde, warum erzähle ich uns diese Geschichte? Weil wir und Mephi einen Haufen Parallelen haben. Ganz viele Gemeinsamkeiten, die wir mitführen. Mephi und wir, du und ich, wir haben Gemeinsamkeiten mit ihm. Eine erste Gemeinsamkeit, auf die ich dich zuführe, ist die: Hast du gewusst, dass auch du königlicher Abstammung bist? Hast du gewusst, dass da ein König ist, der sich deiner gedacht und erdacht und dich wollte und geschaffen hat? Und so wie wir auch eine königliche Abstammung haben, so haben wir auf der anderen Seite auch die Folgen eines Falls an uns, die wir tragen. Das ist damals geschehen an diesem Ort, den die Bibel Paradies nennt. Ein Ort, in dem im Sinne des Wortes paradiesische Zustände herrschten, wo es feste Verabredungen zwischen Gott und seiner Schöpfung gab. Gott und der Schöpfer zusammen in echter, tiefer Beziehung. Und dann meinten wir Menschen, das kriegen wir alleine besser hin als. Wir glaubten auf einmal, das könnten wir ohne ihn besser machen. Das geht ohne Gott besser, wir brauchen keinen Gott, wir wüssten im Übrigen auch selber, was gut und böse ist und das könnten wir jetzt selbst. Und diese Entscheidung, diese Loslösung, diese falsche Emanzipation von Gott, sie hat alles zerstört. Und dieses Geschehen ist dann später als der Sündenfall in die Geschichte der Menschheit eingegangen. So, wir sind königlicher Abstammung, aber auch wir tragen die Folgen eines Falls an uns. Und jetzt komme ich zu einem dritten Vergleichspunkt, den ich dir entwickeln möchte. Es ist der, dass auch wir wissen, tief drin, ganz verborgen manchmal, unter vielen Schalen versteckt, wissen, wenn wir tiefer mit Menschen reden, dass da die Ahnung ist nach einem entfernten König. Was ich damit meine ist, wir Menschen haben eine, wie auch immer, irgendwie geartete Furcht oder zumindest Respekt vor einem König, einem höheren Wesen, das wir vielleicht so nicht erklären können, aber wir ahnen, da ist eine Autorität außerhalb von mir, die ist höher als meine kleine Welt und ich bin am Ende doch nicht der Nabel der Welt. So, wir haben drei Vergleichspunkte, die wir mit Mephi übereinander legen können. Wir sind königlicher Abstammung, wir tragen die Folgen eines Falls an uns. Und auch wir führen diese Ahnung, dieses Wissen mit. Da gibt es etwas außerhalb von uns, das ist höher und größer als wir selbst. Und so zwei Jahrzehnte lang lebt dieser kleine Prinz hier in einem fernen Land, unfähig, diesen König, der ein immer größer werdendes Reich bekommt, ich spreche von David, aufzusuchen, angsterfüllt, zu distanziert von ihm, mit ihm zu sprechen. Aber er weiß, es gibt ihn. Und dazu ist er doch gehandicapt und unfähig, in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen und zu ihm zu suchen. Und in der Zwischenzeit, jetzt blüht das Reich von David auf. Unter seiner Führung wird Israel 10-mal so groß wie unter den Zeiten von Saul. David kennt keine wirkliche Niederlage auf dem Schlachtfeld, also nichts, was ihn vernichtet hätte. Mal das eine oder andere Scharmützel, was verloren geht, aber kein Aufruhr am Hof. Israel lebt in Frieden, das Volk ist dankbar. Dieser Kerl hat es vom Schafhirten zum geschätzten König geschafft. Na, wenn das keine Karriere ist. Und David hatte einen Freund, ich sprach ja eingangs diesen Namen schon aus, der hatte den Namen Jonathan. Und die beiden, David und Jonathan, das waren echte Freunde. Jeder von ihnen alleine war schon etwas Besonderes. Und die Bibel berichtet, Jonathan und David hatten sich gegenseitig lieb wie ihr eigenes Herz. In 1. Samuel 20 ist das nachzulesen. Und diese legendäre Freundschaft war insofern einem Härtetest unterzogen, als dass der Vater von Jonathan eben der Saul war, der den Königsstuhl innehatte, bevor David ihn einnahm. Und dieser Saul war überhaupt nicht amüsiert, dass da so ein aufkommender junger Schafhirte in seiner Umgebung war. Und wir lesen davon, dass er David nach dem Leben trachtete. Und trotzdem, in all dieser Kenntnis, ob dieses Wissens, trafen die beiden sich, David und Jonathan, und versprachen sich feierlich, dass sie füreinander einstehen werden und sich im Gegenzug stützen würden. In 1. Samuel 20 nehmen wir einen Einblick in dieses Geschehen. Dort heißt es: Schone, so spricht Jonathan David zu, meine Nachkommen. Entzieh ihnen nicht deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde beseitigt hat. Offensichtlich hatte auch Jonathan eine Ahnung, wer der wirkliche Thronnachfolger sein würde. Und er wusste offensichtlich, es bin nicht ich. Und so schlossen, so lesen wir weiter, Jonathan und David einen Bund. Und ich kann mir vorstellen, das, was damals geschah, dieser besondere Moment und dieses Geschehen, das war eine tief verankerte Erinnerung im Leben von David. Und ich kann mir vorstellen, wie er Jahre später, wo dieses Geschehen jetzt vielleicht schon lange zurückliegt, sich daran erinnert und diese Momente und diese Goosebumps, diese Gänsehaut, dass das sich immer wieder eingestellt hat, wenn er gedanklich an diesen Punkt zurückging. Ich weiß nicht, ob ich dich so an diesen Punkt ranführen kann. Wir alle, wir haben doch so dieses Gespür, dass wir manchmal in Situationen sind und dann erleben wir das, dass wir irgendwie uns gegenseitig so anstoßen und sagen, hier passiert was Außergewöhnliches, oder? Das ist was Besonderes, das ist ein holy moment, das ist ein heiliger Moment. Aber ich weiß noch ganz genau, als Justin auf die Welt kam oder ihr jungen Ehepaare hier die Kinder bekommen, das ist ein Moment, wenn auf einmal eine Person mehr im Raum ist, oder? Das ist cool, oder? Oder für alle, die noch im Anlaufweg zu diesem Geschehen sind, so der erste Kuss im Gemeindehaus, irgendwo versteckt. Jedes Gemeindehaus hat so Ecken und Nischen, ja, wo so die ersten Küsse gegeben und ausgetauscht werden. Ja, einige von den Älteren nicken. Ist doch schön, ne, wenn man so über Generationen in einer Kirche unterwegs ist. Aber was will ich sagen? Ich glaube, wir haben bis heute nicht das Gefühl dafür verloren, wenn sich etwas Besonderes eingestellt hat. Wenn etwas Besonderes, so ein besonderer Moment. Und ich kann mir das so lebhaft vorstellen, wenn David auf seinem Balkon stand und wenn er so über sein Land blickte und über seine Nation aus der sicheren Stadt heraus einen Blick in die Weite des Tales nahm oder wenn er auf seinem Pferd so durch fruchtbare Felder ritt oder mit seiner Rüstung. Das ist so dieser Moment, wo irgendwie in ihm aufgestiegen ist. Ich bin so dankbar. Gab es Zeiten, wo David überwältigt ist von Dankbarkeit? Mit Sicherheit gab es diese Zeiten. Und es waren diese Zeiten, wo er sich bestimmt an dieses Geschehen mit Jonathan zurückerinnert hat und hat sich überlegt hätte, oder hat, wenn Jonathan damals nicht mein Leben geschont hätte, wenn er das Wollen seines Vaters umgesetzt hätte und mich getötet hätte, dann wäre all das hier nicht Wirklichkeit geworden. Und so glaube ich, dass es ein solcher Moment der Erinnerung ist, wo er überwältigt ist von Dankbarkeit, an dem er sich seinen Diener zuwendet und fragt, ist eigentlich noch jemand übrig vom Haus Sauls, damit ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Freunde, David hatte Gnade erlebt. Er wusste das aufzurufen in der Erinnerung. Er wusste vom Hirtenjungen zum König, das ist Gnade. Und jetzt denkst du vielleicht, Gnade, David, das ist doch dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Für was braucht der denn Gnade? Was hat der denn schon Großes verbockt? Nun, wenn du zurückgehst in seine Biografie, dann siehst du, dass er am Anfang eben nicht diese reife Persönlichkeit war, geformt und gestählt und gestaltet durch das, was Gott auf und in sein Leben hineingewirkt hat. Am Anfang war er ein kleiner, raffgieriger Junge. Was bekomme ich? Fragt er sich durch die Botanik. Was kriegt derjenige, der Goliath umhaut? Was passiert mit dem? Und die Antwort ist Steuererleichterung. Das war damals nicht anders als heute. Und dann gibt es noch die Tochter des Königs. Ja, das ist jetzt auch nicht die dümmste Verbindung, die man eingehen kann. So fragt er sich so durch. Er nimmt sich, er sucht sich, sein Herz. Und seine eigenen Brüder sagen, wir kennen deine Vermessenheit. Das ist doch nicht so heilig drüber weglesen. Das war ein anderer David am Anfang, als wir ihn später gereift in der Bibel erkennen. Er nimmt sich Bathseba, weil man nahm sich, was man wollte. Auch das ist Teil von David. Und irgendwann führt es ihn unter der Leitung des Heiligen Geistes und unter dem Einwirken dessen, was Gott an seinem Leben tut, an diesem Punkt, dass er sagt, erforsche mich, prüfe mein Herz. Wer so betet, der hat Angst, dass er seinem eigenen Herzen nicht trauen kann. Und David weiß darum. Er weiß, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade. Und jetzt setzt Gott ihn auf den Thron und in die Geschlechterfolge ein und auch in die Geschlechterfolge von Jesus. Ja, natürlich weiß David, was Gnade ist. Und wisst ihr, was der ultimative Beweis dafür ist, dass das stimmt, was ich hier ausspreche? David stellt Fragen, die nur Leute stellen, die Gnade erlebt haben. Wer von Gnade ergriffen ist, der stellt solche Fragen. Er stellt Fragen, ist noch jemand da, an dem ich Gutes tun kann? Gibt es jemand, dem ich Gutes tun kann? Gibt es jemand in meiner Umgebung, an dem ich Gnade erweisen kann? An dem ich Barmherzigkeit erweisen kann? Gibt es jemand, den ich besser machen kann? Solche Fragen stellen Leute, die Gnade erlebt haben. Gibt es irgendjemand in Bremen, Achim, Verden, Lübeck, Bremerhaven und weiß ich an der ganzen deutschen Ostseeküste? Ihr wisst, dass ich für die Hansestädte bete, an denen wir Barmherzigkeit erzeigen können, Gnade und Güte zeigen können. Gibt es da irgendjemand? Und vielleicht machst du den Selbsttest an diesem Morgen. Menschen, die Gnade verstanden haben, die stellen die Frage, gibt es jemand, dem ich Gnade zeigen kann, den ich besser machen kann, dem ich Barmherzigkeit, dem ich Gutes tun kann in meiner Umgebung? Für David ist das kein politisches Manöver hier. David will nicht Gutes tun, damit er den Beifall der Leute kriegt, den hatte er sowieso. Und er tut auch nicht etwas Gutes, um im Gegenzug auch was Gutes zu bekommen. Er ist von den Gedanken getrieben, ich, David, wurde gerettet. Ich, David, habe Gnade erlebt. Mir geht es gut, jetzt will ich, dass anderen Menschen Gnade erwiesen wird. Und ich möchte, dass andere Menschen genauso errettet werden wie ich. Und in diesem Moment, in diesem Geschehen, dreht sich ein Knecht namens Ziba um, der weiß von Nachkommen. Es ist noch ein Sohn von Jonathan da, lahm an den Füßen, ist die Antwort. Und David, so lesen wir, sagt, gibt es vielleicht noch jemand vom Hause Saul übrig geblieben, damit ich Gnade an ihm erweise? Und es war ein Knecht vom Hause Sauls, sein Name war Ziba. Knecht vom Hause Sauls, müsst ihr euch so vorstellen, das war noch ein Diener, der hatte noch den alten König erlebt. Ja, das ist so wie ein neuer Kanzler, der noch einen alten Staatssekretär hat. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Da ist also noch Personal von früher da. Und da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machis, des Sohnes Amiels, in Lodabar. Der wusste, wo er war. Offensichtlich hatte die alte Dienerschaft irgendwie noch Infos. Spannend, oder? Also da mache ich irgendwann mal eine Bibelwoche drüber, aber nicht heute Morgen, okay? So, nur ein Satz. Und David wusste mehr, als er erwarten konnte. Der Kerl war lahm an beiden Füßen. Der Junge war behindert. Wer würde es David übel nehmen, wenn er sagt, gibt es noch irgendjemand anders? Warum? Wer einmal in Israel war, der weiß, dass der Palast, der Königspalast von David, der war an einen Hang gebaut, in einen Felsen hinein. Und damals war das noch nicht so ausgeprägt mit den Elevators und mit den Rolltreppen und so. Da konnte man nicht auf den Knopf drücken und erwarten, dass ein Fahrstuhl kommt. So, wer würde es ihm verübeln, wenn er argumentiert hätte, Ziba, gibt's noch jemand anders? Gibt es noch mehr davon, wenn du so gut informiert bist? So, jemand mit dieser Konstituierung, er passt jetzt nicht wirklich in unseren Rahmen hier. Das ist der Hof mit repräsentativen Pflichten. Das ist hier verkehrt die Elite. Der Junge kann ja nicht mal gehen. Und wäre es nicht auch eine Überforderung für ihn? Es gilt ihn ja auch zu schützen. Zu schützen vor all der Herrlichkeit, die um ihn umgibt. Und außerdem kein Reichtum, keine Erziehung, keine Ausbildung. Und wer weiß, wie du wieder aussiehst. Ihr kennt diesen Song, ja. All die Jahre. Und wo wohnt der Kerl nochmal? In Lodabar. Wenn du den Segen eines Bibellexikons zu Hause hast, dann wirst du nachschlagen können, dass Lodabar wörtlich übersetzt heißt ohne Worte. So selbst wo er wohnt, ist ohne Worte. Ach du liebe Güte, wo wohnt der denn? Machst dir kein Bild. Ohne Worte. Allein der Name spricht Bände. Sicherlich wird es jemand geben, der besser hierher passt. Aber Leute, solche Worte wurden nie gesprochen. Davids einzige Reaktion ist, wo ist er? Und dann ließ David den Sohn von Jonathan holen. Können wir uns vorstellen, was jetzt los ist? Ich meine, wir beamen uns in eine Zeit rein, weit vor Smartphones. weit auch vor dem geschriebenen Wort. Damals fand alle Kommunikation über Sprache statt. Und es geht rasend schnell, das ist genauso schnell wie heute. Ja, der Buschfunk in so einer Kirche ist ja auch immer viel schneller, als Twitter je sein könnte. Hast du schon gehört? Hast du es mitbekommen? Weißt du? Hey, es gibt noch einen Sohn. Es gibt einen Sohn, David lässt den Sohn holen. Und irgendwann müssen sie vor Mephi gestanden haben. Bist du der Sohn Jonathans? Und wahrscheinlich hat er erstmal so ein bisschen verlegen in die Gegend geguckt, weil der Sohn Jonathans, das blendete ja zurück auf die Thronfolge und man weiß ja nicht, wie man da so vor sich hat, ne? Nee, also ich bin mal ganz zurückhaltend mit hier. Also ich bin Mephi, ich wohne in Lodabar und meine Postleitzahl ist auch nicht bekannt und bitte auch nicht weiter verbreiten. Und ey, man rühmte sich nicht mit dem Titel Sohn des Jonathan in damaligen Tagen, schon gar nicht in den Tagen eines anderen Königs. Wenn von Mephi die Rede war, dann stand seine Behinderung im Vordergrund. Selbst in der Bibel lesen wir jedes Mal, wenn sein Name genannt wird, auch gleich seine Behinderung, die mitgeführt wird. Aber David, er erwähnt sein Elend nicht. Er fragt nicht, wo ist Mephi, das Problemkind? Er fragt, wo ist er? Und damit setzt er die Suche nach einem Sohn in Gang. Und Leute, so viele Leute wissen, und auch unter denen, die mir hier zuhören, und auch die, die online hineinhorchen, was es bedeutet, ein Stigma zu tragen. Und ich bin sicher, Dinge stehen in dir auf, schmerzhafte Punkte sind an dieser Stelle berührt. Jedes Mal, wenn dein Name genannt wird, dann wird auch dein Problem mit erwähnt. Hast du von Ben gehört? Hey, du weißt schon, der Typ, der in Scheidung lebt. Oder Eduard, der immer ein bisschen mehr trinkt, als er sollte, der Alkoholiker. Oder Regina, hast gemerkt, sie ist wieder aufgetaucht. Mann, was eine Schande, dass sie ihre Kinder alleine erzieht. Oder Petra, die immer noch nicht verheiratet ist. Oder Erika, warum kann Erika eigentlich keine Arbeitsstelle länger als 3 Monate behalten? Du hörst den Namen und du hast sofort das Problem. Die Vergangenheit folgt dir wie ein Schatten. Gibt es denn niemand, der dich als Person ansieht, wie du wirklich bist? Irgendjemand, der dich sieht, wie du bist und nicht, was du gemacht hast oder getan hast? Oder gibt es jemand? Und die Antwort ist ja, Leute. Ja, es gibt einen König, diesen König der Könige, für den wir diesen Titel benutzen. Es ist Gott selbst. Wenn er spricht, dann erwähnt er nicht deine Misere, dann erwähnt er nicht deinen Schmerz, dann erwähnt er nicht dein Problem. Gott sieht dich und für ihn bist du Sohn und Tochter, ein verlorener Sohn vielleicht, eine verlorene Tochter vielleicht. Aber er tut nichts lieber, als sich sein Kind zu nennen. Und er sucht einen Sohn und er sucht eine Tochter. Und wenn er deinen Namen nennt, dann ist dein Problem ausgeblendet, nicht mehr da, versenkt in die Tiefen des Meeres. Und er denkt nicht mal dran. Und so trägt Mephi dieses Stigma mit sich, 20 Jahre seines Lebens. Wenn die Leute seinen Namen erwähnen, erwähnen sie sein Problem. Aber als der König ihn sucht, und ich bete so sehr, dass du das erfasst für dich, wenn der König nach dir ruft, wenn der König nach dir schaut, wenn der König dich sucht, dann sucht er einen Sohn und er sucht eine Tochter. Wo bist du? Wo ist er? Das ist die Frage, die uns hier in der Bibel übermittelt wird. Wo ist er? Wo bist du? Und so hat es schon mal einen König gegeben, wir gehen dazu weit zurück in die Geschichte der Menschheit, der gefragt hat, wo bist du? Und er spricht den Menschen an. Adam heißt übersetzt Mensch. Wo bist du? Und wir werden zurückgeblendet in diesen Garten Eden, den ich eingangs beschrieben habe. Gott ist immer noch auf der Suche und ruft immer noch in diese Welt hinein, wo bist du? Ich suche einen Sohn, ich suche eine Tochter. Und so geht die Geschichte weiter und Davids Kuriere, sie reisen mit den Wagen umher und es ist so ein bisschen wie Cinderella, was jetzt hier aufpoppt vor unseren Augen. Und da kam Mephi, da kamen sie zu ihm, dem Sohn Sauls, den Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, ich lese hier aus 2. Samuel 9, Vers 6, zu David. Und dann fiel er auf sein Angesicht und David sagt Mephi, er sagte, siehe, dein Knecht. Und dann spricht David diese Folgen inhaltsschweren Worte aus. Fürchte dich nicht. Warum ist mir das so kostbar hier? Weil die ersten Worte, die der König an den gefundenen Sohn richtet, ist, fürchte dich nicht. Das sind die ersten Worte, die er ihm zuspricht. Weißt du, dass die häufigste Aufforderung, die Jesus ausspricht, ist, fürchte dich nicht? Die Ermutigung, keine Angst zu haben, kommt in jedem Buch der Bibel vor. Das ist etwas, was direkt aus dem Himmel kommt. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Ich begleite dich. Ich schütze dich. Ich bin Montagmorgen wieder da und ich begleite dich. Fürchte dich nicht. Das ist etwas, diese Sätze, diese Worte, sie kommen direkt aus dem Himmel. Und so wie der König sie Mephi zuspricht, so ist es auch etwas, was wir bei Jesus abgebildet sehen, was er uns immer wieder zuspricht. Und jetzt schaut, was passiert, Leute. Eine schnelle Nachlassregelung setzt ein. David gibt Mephi, der ja der Urenkel des ersten Königs ist, wir haben das noch im Blick, all sein Land wieder. Er gibt ihm alle Ernten der letzten 20 Jahre zurück. Der Typ wird schlagartig wieder reich. Er gibt ihm sein Dienstpersonal zurück. So Ziba, der Knecht, der schon aufgetaucht ist, ist jetzt wieder Personal von Mephi. Und er besteht darauf, dieser Satz kommt jetzt so oft und wiederkehrend in kurzer Folge in dieser Schriftstelle vor, die wir hier miteinander teilen, dass es auffällig ist, was der Heilige Geist hier markiert. Dass er besteht darauf, dass er am Tisch des Königs sitzt. Er sagt es nicht einmal, er sagt es viermal. Ich will dir den ganzen Besitz deines Großvaters Saul zurückhaben und ich will, dass du täglich an meinem Tisch isst. Mephi soll täglich an meinem Tisch essen. Mephi, sprach David, esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Mephi wohne fortan in Jerusalem und er wohnte dort, denn er aß täglich an des Königs Tisch. Er war lahm an seinen beiden Füßen. Samuel 9, 7, 10, 11, 13, kannst du alles danach lesen. Und darf ich so kühn sein, euch noch kurz mitzunehmen, eure gedankliche Welt ein bisschen anzusprechen und eure Kreativität im Inneren aufzurufen. Und wir beamen uns mal gemeinsam in diesen Königssaal rein. Er esse täglich am Tisch des Königs. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, so Kirchenglocken waren noch nicht so weit entwickelt, aber vielleicht hatten sie so einen Gong, so einen Bong. Miraculi ist fertig. Und dann kommen sie. Wer waren denn die Kinder des Königs? Amnon. Also, ist jetzt nicht eine Inspiration für das nächste Baby, was unterwegs ist, sondern ein Name aus der Bibel, ein Königssohn Davids. Klug und gewieft, er kommt rein und setzt sich an die linke Seite von David. Die hübsche Tamar, eine bezaubernde junge Frau, die Bibel beschreibt sie, setzt sich neben Amnon. Salomo, das war schon ein Freak, oder? Ich meine, wer so als junger Kerl setzt sich schon hin stundenlang und schreibt Sprüche auf? Ich stelle mir den so vor wie lange Haare, das letzte Mal um Weihnachten rum gewaschen. Vielleicht die eine oder andere Obstfliege, die ihn begleitet. Oder so ein Computer-Nerd. Wisst ihr so? So diese Jugendlichen, die so blass sind, weil sie nur alle vier Wochen mal das Tageslicht sehen. So stelle ich mir Salomo vor. Also wer Sprüche schreibt, der muss sich das von mir gefallen lassen, dass ich jetzt sowas über ihn sage hier. Und er kommt so rein, frühreif, hochbegabt, ein bisschen Gedanken verloren und dann setzt er sich auch an diesen Tisch. Und dann Absalom, der hatte weit mehr Haare als ich, das könnt ihr selber mal nachlesen. Eine großartige Haarpracht, rabenschwarz bis zu den Schultern. Also so, wie ich in meinen eigenen inneren Bildern vor 25 Jahren mal aussah. Und dann war Joab auch immer da. Joab war der Heerführer Davids, ein Krieger. Natürlich ist er zum Essen eingeladen. Der war viel draußen, der hat gekämpft, der war gestählt, seine Muskeln waren durchtrainiert, braun gebrannt. Er sitzt neben dem König, den müsst ihr euch vorstellen wie die Männer bei Parship, okay? So richtig großartig. Und dann warten sie. Und dann hört man so schlurfende Schritte und Stampfen von Krücken, bis Mephi vielleicht ein bisschen unbeholfen auch seinen Platz am Tisch findet und in seinen Sitz hineinrutscht. Und wisst ihr, was in dem Moment geschieht? Eben noch sah man die Folgen des Falls und die verkrüppelten Füße. Aber am Tisch des Königs, deswegen habe ich euch dieses kleine Tuch hier mitgebracht. Da deckt dieses Tuch allen Schaden zu. Und er nimmt dort Platz am Tisch des Königs. Und nichts ist mehr sichtbar von den Folgen des Falls. Eingeladen, gesucht und gefunden durch den König.
Und das Tischtuch bedeckt seine Beine und Füße und nichts ist mehr zu sehen. Freunde, erkennst du dich? Erkennen wir uns in der Geschichte von Mephi? Auch wir sind Kinder königlicher Abstammung, durch den Sündenfall verkrüppelt. Und unterwegs durch ein Leben, das nicht wirklich von Bedeutung ist. Na klar, wir versuchen unser Bestes, aber es bekommt eigentlich erst eine entscheidende Wendung zu dem Zeitpunkt, wo ein König sich an uns erinnert, Leute. Wo ein König sich an uns erinnert. Und er erinnert sich an uns, weil er gnädig ist. Weil er von seinem Wesen her pure Güte ist. Und er will uns nicht aufgrund unserer Schönheit und auch nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil er es schlicht will, Leute. Und so ist dieser Tisch, von dem ich hier heute Morgen spreche und den ich imaginär vor unsere Augen male, er ist ein Bild für die Gemeinde. Dieser Tisch ist ein Bild für die Gemeinde. Wir alle humpeln mehr oder weniger durchs Leben, Leute. Jeder von uns hat etwas, was zerbrochen ist. Jeder von uns hat etwas, wo wir gestruggelt sind. Jeder von uns hat etwas, wo wir gefallen sind. Manchmal humpeln wir mehr durchs Leben, als dass wir gerade auslaufen. Und so glaub bloß nicht, dass du hier keinen Platz hättest. Wenn wir tiefer hineinschauen in die Geschichte, dann sehen wir, dass dieser eben von mir so herrlich gezeichnete Amnon ein Vergewaltiger ist, der seine eigene Schwester vergewaltigt. David ist ein Mörder, der umbringen lässt und der fremd geht. Absalom wollte seinen eigenen Vater umbringen. Salomo lässt sich auf okkulte Praktiken ein. Jeder von uns struggelt sich durchs Leben. Und wir sind eingeladen, an diesen Tisch zu kommen, weil da ein König ist, der Gnade an uns erweisen will. Nicht, weil wir so großartige Typen sind, sondern weil wir Gnade nötig haben. Und wenn wir kommen an seinen Tisch, dann wird seine Vergebung all das abdecken, was wir als Folge eines Falls mit uns führen. Sein Blut macht allen Schaden gut. Und so schließe ich diese Predigt, und das war so dieser Moment, mit dem ich aufgewacht war, in dem ich dich einlade, komm nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wo du rumläufst. Ich weiß nicht, wo du gerade struggles. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Ich weiß nicht um deine Brüche. Ich weiß nicht um deine Zerwürfnisse. Ich weiß nicht, wo du gefallen bist. Ich weiß nicht, was bei dir kaputt gegangen ist. Aber ich weiß, dass ich hier stehe als Botschafter an Christi Stadt, der dir sagt, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Du bist eingeladen, nach Hause zu kommen. Da ist ein König, der dich sieht. Da ist ein König, der dich sucht. Da ist ein König, für den bist du Sohn und Tochter und nicht ein Problem. Und er will, dass du nach Hause kommst. Und dann rutschen wir gemeinsam unter diesen Tisch. Und das Tischtuch seiner Gnade deckt uns zu. So, was war dein Punkt an diesem Morgen? War dein Punkt, dass du weißt, du bist eingeladen? War dein Punkt, dass egal wie zerbrochen deine Strukturen aussehen, wie zerbrochen dein Laufen aussieht, wie mühsam auch dein Humpeln ist, du bist eingeladen? War dein Punkt vielleicht, dass jemand, der Gnade erlebt hat, der wird auch Gnade austeilen wollen? Ich lade uns ein, miteinander aufzustehen. Ich möchte mit uns beten. Und ja, ich werde gleich fragen, ob jemand hier ist, der nach Hause kommen möchte. Und keine Sorge, ich werde dich weder vor die Bühne holen noch auf die Bühne. Aber ich werde eine Situation herstellen, wo wir miteinander in einen seelsorgerlichen Kontext hineingehen. Das sieht so aus, dass wir die Augen schließen. Und dann werde ich dich fragen, ob ich für dich beten darf und dich dabei bitten, deine Hand zu heben. Das ist was zwischen dir und Gott läuft. Ich bin nicht der Einladende, er ist der Einladende. Er sagt, ich suche dich. Ich will dich. Mir ist nicht wichtig, was für eine Zerbrochenheit du mitführst. Ich will dich als Sohn und als Tochter. Ich bin dein Vater im Himmel und ich möchte, dass du nach Hause kommst. Lass uns 2-3 Sekunden nehmen, wo wir das Gehörte reflektieren. Ja, und dann frage ich dich, wie eben angekündigt. Oder noch einmal, ich rufe dir das zu, weil ich glaube, dass der Heilige Geist es dir heute Morgen zuspricht. komm nach Hause. Vielleicht bist du viele Jahre unterwegs und hast in deiner Kindheit davon gehört, dass, hast all das aufgenommen, all die Geschichten und bist so lange eigene Wege gegangen und hast dir den einen oder anderen Zerbruch geholt. Ich lade dich ein, komm an diesem Morgen nach Hause. Und ja, ich bitte euch, schließt eure Augen. Und wenn jemand da ist, der sagt, das bin ich, Pastor, bete für mich. Ich will nach Hause kommen. Ich will das wieder zugesprochen bekommen, dass ich Sohn und Tochter bin. Darf ich deine Hand sehen? Kannst du mir die kurz zeigen? Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Dank. Da oben, ich sehe das. Dankeschön. Und so lade ich uns als Kirche ein, dieses Gebet, was ich vorspreche, zusammen zu beten. Vater im Himmel, ich komme nach Hause. Ich danke dir, dass du mich annimmst als dein Kind. Das Blut von Jesus wäscht mich rein. Dein Blut bedeckt meine Schuld. Ich danke dir, dass ich ein neues Leben mit dir starten darf. Und Gott, ich will nie wieder weg. Lass mich täglich an deinem Tisch sitzen. Amen. Amen. Ich danke euch für euer Zuhören. Vielen Dank.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.